Bevor wir in den Akzent eintauchen, eine kleine Bitte an euch. Wir möchten wissen, was euch am NZZ-Akzent gefällt, was weniger und was wir besser machen sollen. Wir freuen uns deshalb, wenn ihr euch ganz kurz Zeit nehmt, eine Umfrage auszufüllen. Den Link findet ihr in den Shownotes. NZZ-Akzent. Der Alltag kam schneller zurück, als sich vermutlich viele zu hoffen wagten. In Israel sind die Menschen auf den Straßen unterwegs, spielen Volleyball am Strand oder sitzen im Café in Ruhe, ohne Raketenalarm. Und auch in Teheran, der iranischen Hauptstadt, sind die Menschen wieder unterwegs, ohne Angst vor Raketenangriffen. Und mehr noch, auf dem Azadi-Platz, einem zentralen Knotenpunkt, hat das Regime ein Konzert organisiert. Tausende sind gekommen und feiern das Ende des Konflikts unter freiem Himmel. Richard, das ist doch schon erstaunlich, wie schnell jetzt der Alltag auch zurückgekehrt ist, oder?
Nein, das ist nicht erstaunlich. Das ist eigentlich das Konzept. Ich kenne das auch von Selbstmordattentaten in Israel, ob in Tel Aviv oder Jerusalem. Wenn in den 90er Jahren beispielsweise ein Café in die Luft gejagt wurde am Vormittag, dann war bis zum Nachmittag alles aufgeräumt, geputzt. Die Stühle standen wieder da und die Menschen gingen wieder genau in das Café, in dieses gleiche Café, um eben zu zeigen, ihr kriegt uns hier nicht weg, das Leben geht weiter, wir sind da. Und das ist auch eine Überlebensstrategie für Gesellschaften, die mit permanentem Krieg und Terror umgehen müssen.
12 Tage Krieg zwischen Israel und Iran, die USA an der Seite Israels. Nun schweigen die Waffen. Was hat sich in der Region verändert? Wir ziehen Bilanz mit Nahost-Experte Richard C. Schneider. Ich bin Nadine Landert. Donald Trump hat in der Nacht auf Dienstag einen Waffenstillstand angekündigt, den Iran und Israel zugestimmt haben. Doch dann schon am Dienstagvormittag fliegen die Raketen wieder und Donald Trump ist stinksauer.
We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. You understand that?
Es ist vermutlich nicht nur das Fluchen, sondern auch Gespräche, aber es hat auf jeden Fall gewirkt. Seit Dienstag schweigen die Waffen. Richard, bist du überrascht?
Dass die Waffen schweigen, bin ich nicht überrascht. Es war mir eigentlich schon klar, nachdem die Iraner diese amerikanische Basis in Katar angegriffen haben mit Raketen und danach gesagt haben, wir haben eine sehr erfolgreiche Mission abgeschlossen. Betonung lag auf erfolgreich. Und das ist dann sozusagen als Code sehr klar, dass man dann einfach weiß, ja, das war's. Es wird nichts weiter mehr kommen. Später hat man noch erfahren, dass es sogar angekündigt war, wo sie angreifen wollten. Das war alles konzertiert. Dass dann am Tag danach ein Waffenstillstand ausgerufen wurde von Trump, hat mich nicht überrascht. Mich hat aber auch nicht überrascht, dass die Iraner erstmal noch wieder was rausgefeuert haben, obwohl schon der Waffenstillstand gegolten hätte. Denn auch das kenne ich von vielen Kriegen, dass bis so ein Waffenstillstand dann wirklich on the ground funktioniert, kann noch ein bisschen was hin und her gehen. Das Neue war sozusagen das Fluchen des Präsidenten, der stinksauer war, dass die Israelis nochmal auf diese eine Rakete sehr aggressiv reagieren wollten. Und er hat es ja tatsächlich geschafft, Netanyahu zu zwingen, erstens die Flugzeuge, die schon unterwegs waren, wieder zurückzuholen und nur noch einen symbolischen Angriff auf eine Radaranlage zu machen.
Und für Donald Trump scheint es ja jetzt sehr gut aufgegangen zu sein, oder? Mit einem gezielten, einmaligen Angriff auf das iranische Atomprogramm. Es bleibt bei diesem einmaligen Angriff und keinen langen Militäreinsatz. Also er ist ein klarer Sieger.
Er ist ein klarer Sieger. Er hat vor allem auch innenpolitisch einen großen Erfolg, weil es gibt ja einen Teil seiner Magerbewegung, die ja ihn quasi verpflichtet, auf sein Wahlversprechen, Amerika aus den Kriegen, aus allen Kriegen herauszuhalten. Das hat er jetzt ja quasi nicht getan. Aber jetzt kann er mit einer einmaligen Aktion sagen, Kinder, ich habe hier eine Bedrohung für die ganze Welt beendet und das war nur ein kurzer Schlag. Ich bin der Größte. Also für ihn ist das innenpolitisch und für seine Anhänger ein Riesenerfolg. Er hat allerdings auch gesagt, und das ist auch eine wichtige Botschaft an Teheran, wenn die wieder versuchen sollten, eine Nuklearwaffe zu bauen, dann würde er nicht zögern, wieder militärisch einzugreifen. Also das ist schon auch eine sehr klare Botschaft an die Mullahs.
12 Tage hat dieser Krieg jetzt gedauert zwischen Iran und Israel. Wenn diese Waffenruhe jetzt hält, blicken wir doch in den Nahen Osten. Wie hat der Krieg die Region verändert?
Er hat die Region massiv verändert. Es ist einfach sehr klar und sehr deutlich geworden, dass der Iran als große Bedrohung in der Region im Grunde genommen erstmal zusammengebrochen ist. Die sogenannte Achse des Widerstands ist zerstört. Das heißt im Klartext, Israel hat die Hamas in Gaza zumindest schon mal militärisch so dezimiert, dass sie nicht mehr viel bewirken kann, hat vor allem die Hisbollah im Libanon so vernichtet, dass die Hisbollah jetzt in diesem Krieg nicht eingegriffen hat. Syriens Präsident Assad, auch er ein Verbündeter von Teheran oder der Mullahs, ist gestürzt, er ist weg. Die neue Regierung will mit dem Iran nichts zu tun haben. Da ist auch eine Brücke weggefallen. Und was wir jetzt auch erlebt haben, das ist auch ganz entscheidend, dass der Iran zumindest militärisch ein Papiertiger war und dass er überhaupt nichts bewirken konnte. Also zunächst einmal ist die Vormachtstellung des Iran vorbei.
Das heißt, Iran geschwächt und Israel ganz klar gestärkt.
Israel extrem gestärkt. Israel zeigte nämlich etwas, was man nicht erwartet hat, dass dieses Land das kann, nämlich erstens einen sehr langen Krieg führen. Israel ist seit 1,5 Jahren im Krieg. Israels Doktrin, gerade auch weil man klein war, weil man schwach war und man wenig territoriale Pufferzonen hatte, Israels Doktrin war über Jahrzehnte sehr kurze, sehr präzise Kriege zu führen. Aber man sieht jetzt, das stimmt alles nicht. Israel führt seit 1,5 Jahren Krieg, hat einen Mehrfrontenkrieg geführt, hat jetzt auch gezeigt, dass es einen Krieg führen kann, 1500 bis 2000 Kilometer von seiner eigenen Grenze entfernt. Also Israel ist momentan militärisch wirklich die Supermacht im Nahen Osten.
Kann man denn sagen, dass Israel so auf dem Weg ist zur Vormachtstellung im Nahen Osten?
Militärisch kann man das so sagen, denn die anderen Staaten, nicht einmal die Saudis, wären in der Lage, militärisch das zu erreichen, was die Israelis können. Das liegt nicht nur am Know-how der Israelis, sondern natürlich auch an ihrer Vormachtstellung in Sachen Hightech, Cyberkrieg und viele, viele andere. Das kann man sagen, aber eine militärische Überlegenheit heißt noch nicht, dass man eine echte Vormachtstellung in einer Region hat. Da gehört noch mehr dazu.
Ja, nämlich?
Ja, zunächst einmal gehört da auch wirtschaftliche Kooperation, eine richtig tiefe wirtschaftliche Verankerung in dieser Region, dass man auf beiden Seiten voneinander profitiert. Es gibt diese Ansätze, es gibt die Zusammenarbeit mit den Emiraten und mit Bahrain über die Abraham-Abkommen. Aber das ist noch nicht der ganz große wirtschaftliche Durchbruch, so dass man sagt, wir betreiben hier alle miteinander Handel mit dem Vorteil, israelisches Know-how, arabisches Geld, dass wir da hier wirklich eine große blühende Wirtschaft für alle aufbauen können, das ist noch nicht da. Jetzt sagen die Saudis und andere, ja, wir wollen mit euch, aber ihr müsst das Problem mit den Palästinensern lösen. Das heißt, alles steht und fällt mit der Frage, ob Israel bereit ist, eine Lösung zu finden, wie die Palästinenser endlich sich selbst verwalten können, einen eigenen Staat haben können. Dann, glaube ich, stünden viele Türen und Tore offen, die jetzt schon halb geöffnet sind für Israel.
Was uns auch zu dem innenpolitischen Aspekt bringt, also für eine Vormachtstellung wäre auch Stabilität im Land wichtig. Davon ist Israel aber weit entfernt. Die israelische Gesellschaft stark zerstritten, die Regierung fast zerbrochen und Benjamin Netanyahu sehr unbeliebt. Hat sich das nach dem 12-Tage-Krieg geändert?
Ja, insofern, dass er zum ersten Mal in den Umfragen jetzt vor seinem Konkurrenten Naftali Bennett liegt. Also er hat da durch diesen sehr erfolgreichen Krieg aufgeholt. Nein, aber weil er die Stimmen, die er jetzt mehr hat, von seinen Koalitionspartnern geholt hat. Das heißt, wenn man die Parteien anschaut, die jetzt die Regierung Netanyahu ausmachen, dann haben diese Parteien alle zusammen nach wie vor nur 48% und damit würde Netanyahu abgewählt werden.
Das heißt, aus persönlicher Sicht hat sich dieser Krieg für Netanyahu dann gelohnt?
Ja, hat sich schon gelohnt, weil er sich natürlich erstens mal jetzt hier als großer Retter Israels darstellen kann. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, um die Wahlen eben doch noch zu gewinnen, einen weiteren Schritt macht, weil ihm klar ist, dass das Problem mit Gaza irgendwie gelöst werden muss. Und möglicherweise wird Trump ihn auch jetzt massiv unter Druck setzen, weil er sagte, du, ich habe für dich die Atomanlagen der Iraner zerstört, jetzt hast du mir was zu geben. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass Netanyahu jetzt den Krieg beendet, dass er die noch lebenden, aber auch die toten Geiseln rausholt, vielleicht sogar bereits anfängt, mit den Saudis dann Gespräche zu führen für ein Normalisierungsabkommen, dann wäre er der ganz große Sieger. Dann würde er bei vorgezogenen Wahlen, darüber wird geredet, würde er vielleicht sogar auf Platz 1 kommen und könnte dann eine neue Koalition bilden ohne die Rechtsextremen. Und dann wäre er Sieger auf weiter Flur.
Du sagst also, dass dieser 12-Tage-Krieg am Ende auch dazu führen könnte, dass ein 600-Tage-langer Krieg, nämlich der in Gaza, ein Ende finden könnte.
Ja, ich glaube, es gibt da eine Chance dazu, weil auch die israelische Gesellschaft jetzt wirklich genug hat. Dieser Krieg war ja auch für die Israelis, die zu Hause in ihren Sicherheitsräumen und ihren Bunkern saßen, wahrlich kein Vergnügen. Die Einschläge, die Zerstörungen sind massiv. Mhm. Und Netanyahu könnte auch gegenüber den Rechtsextremen jetzt natürlich den Vorteil haben, dass er sagt, ja, ich würde ja gerne weitermachen, aber Trump zwingt mich. Mhm. Also möglicherweise wird Trump sozusagen für ihn auch zum Steigbügelhalter dessen, was dann noch kommen mag und im besten Sinne, dass der Krieg in Gaza beendet wird.
Der Grund, warum es ja überhaupt zu diesem 12-Tage-Krieg gekommen ist, warum Israel den Iran angegriffen hat, war, dass die Iraner sehr nahe am Bau einer Atombombe waren. Jetzt in den letzten Tagen kam die Frage auf, wie nachhaltig die Iraner denn im Atomprogramm zurückgeworfen wurden. Was lässt sich Stand heute Donnerstag dazu sagen?
Also, dazu muss man zunächst einmal sagen, dass alles, was alle möglichen Leute, Experten und vor allem Politiker 24 Stunden nach so einem Angriff von sich geben oder auch noch 48 Stunden, alles Quatsch ist. Es ist der Versuch zu zeigen, wir sind die größten, besten und wissen alles. Aber was man inzwischen hört von einigen israelischen Institutionen, und da vertraue ich den Israelis in der Einschätzung und in der Analyse mehr als den Amerikanern, sieht es tatsächlich so aus, als ob die Atomanlagen sehr zerstört sind. Und zwar so, dass man Jahre bräuchte, um sie wieder aufzubauen. Und es gibt Hinweise, ich sage das ganz vorsichtig, es gibt tatsächlich Hinweise, dass ein großer Teil möglicherweise dieser 400 Kilogramm auf 60% angereicherten Uran da in diesen Anlagen drin ist und damit also auch nicht mehr greifbar ist. Was ich sagen kann, ist, dass schon sehr bald nach diesen Angriffen israelische Geheimdienste gesagt haben, wir wissen, wo die Dinge sind.
Also das angereicherte Uran.
Ja, das hat noch nicht geheißen, dass es zerstört ist oder dass sie in der Lage sind, es zu zerstören. Aber es gab doch offensichtlich so viel Aufklärung, dass man eine Menge wusste. Im Augenblick, und auch das ist bitte mit großer Vorsicht zu genießen, was ich sage, sieht es so aus, als ob ein großer Teil tatsächlich in diesen Anlagen vernichtet wurde. Aber es kommt noch was anderes dazu, was gerne vergessen wird. Die Israelis haben Dutzende von Experten, Atomexperten jetzt in diesem Krieg auch getötet. Mhm. Sie haben im Moment nicht die Anlagen, das auf 90% anzureichern. Und wenn, wird das sehr genau via Satellit und über andere Wege kontrolliert. Also selbst wenn dieses Uran da wäre, so schnell geht's nicht. Und ich glaube, dass man jetzt tatsächlich einen längeren Zeitraum gewonnen hat, in dem man nutzen muss, den man wirklich nutzen muss, um irgendwie dieses Problem endgültig zu lösen. Und ideal wäre auf diplomatischem Weg. Man muss sehen, ob das geht.
Wir haben jetzt diese fragile Waffenruhe. Iran sehr geschwächt, gedemütigt, aber trotzdem noch das gleiche Regime an der Macht. Was bedeutet das für die Zukunft?
Das bedeutet zunächst einmal für die iranische Bevölkerung nichts Gutes. Wir hören ja bereits von Massenverhaftungen und beginnenden Massentötungen, weil jetzt ist jeder ein israelischer Kollaborateur und das Regime wird selbstverständlich seine sehr geschwächte Position versuchen, im Inneren zu stabilisieren über brutale Terrormaßnahmen gegen die eigene Gesellschaft. Mhm. Nach außen müssen und können wir davon ausgehen, dass sie versuchen werden, ihre Terrorzellen international loszuschicken, dass also wir zunehmend in Europa, in den USA und anderswo mit Terror aus Teheran, mit entsprechenden Gruppierungen erleben werden. In erster Linie gegen jüdische und israelische Einrichtungen, natürlich auch gegen amerikanische Einrichtungen. Das wird natürlich die Welt nicht sehr viel besser machen, aber nichtsdestotrotz ein Iran, der jetzt eben nicht in wenigen Wochen eine Atombombe produzieren kann, hat diese Welt doch etwas sicherer gemacht als zuvor.
Und als langjähriger Beobachter des Nahen Osten, Richard, würdest du sagen, in den Geschichtsbüchern wird künftig zu lesen sein vom 12-Tage-Krieg?
das hat ja Trump ganz geschickt sozusagen als Slogan ausgegeben. Mhm. Ich glaube, das wird sich sehr schnell durchsetzen. Ich sehe schon die ersten Artikel in den deutschen Medien, die das schon schreiben, der 12-Tage-Krieg.
Und wir reden darüber.
Und ich selber schreibe auch schon darüber mit als 12-Tage-Krieg. Ja, ich glaube, das wird der Titel dieses Krieges werden, der Name dieses Krieges, ja.
Vielen Dank, Richard, für deine Einschätzung und Analysen.
Ich danke. Vielen Dank dir.
Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.